Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich begrüße ich Sie alle zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ganz besonders willkommen Familie Österle, der Nils wird heute getauft, und Familie Kalmbach mit dem Jan. Schön, dass du da bist, Jan, dass wir deine Taufe feiern. Herzlich willkommen Sie alle, dass wir miteinander diesen Taufgottesdienst feiern. Der Psalm 63, das ist ein Psalm, der das Leben vor Gott ausbreitet. Mit allem, was schön ist und mit dem Schweren. Und diesen Psalm sprechen wir nun miteinander. Sie finden ihn unter der Nummer 729. Und wir sprechen ihn im Wechsel. Gott, du bist mein Gott, den ich suche, es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So will ich dich loben mein Leben lang, und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Herr, unser Gott, unsere Seele sehnt sich nach dir. Wir sehnen uns danach, dass du uns begegnest. Wir schütten unser Herz vor dir aus. Alles, was uns freut, das sagen wir dir. Und das, was uns Angst macht und Sorgen macht, legen wir in deine Hände. Du kennst uns ganz genau. Wie gut ist es? In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. In unserer Mitte sind Nils Österle und Jan Kalmbach, dass sie nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft werden. Und es sind ja viele Kinder da. Die Schwestern vom Nils und bei der Familie vom Jan sind auch Kinder da, manche aus dem Kindergarten. Und deshalb singen wir heute einige Lieder für die Kinder. Ich hoffe, dass Sie als Gemeinde sich darauf einlassen können. Das erste Lied aus dem Roten Liederbuch 960, einfach Spitze, dass du da bist. Wir singen die Strophen 1 bis 3.
Und Sie dürfen gleich mit einstimmen.
Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn.
Und stampfen.
einfach spitze, lass uns stampfen, einfach spitze, lass uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns stampfen, einfach spitze, lass uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn.
Und klatschen.
Einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn.
Liebe Familie von Jan, liebe Familie von Nils, liebe Gemeinde. In der Taufe wird der Name Gottes ganz eng mit einem Menschen verbunden. Wir sagen nachher, Nils und Jan, wir taufen dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so wird es deutlich, das Leben eines Menschen wird ganz eng mit Gott verbunden. Ein Leben lang soll dieser Mensch zu Gott gehören und sogar über dieses Leben auf der Erde hinaus. Ich weiß, dass der Jan ganz technisch interessiert ist, gell? Du baust Dinge gern auseinander und wieder zusammen. Und vielleicht kennst du das und vielleicht kennen die anderen Kinder das, was ich jetzt dabei habe. Ich habe gedacht, wenn so viele Kinder da sind, dann bringe ich was mit. Kennt ihr das, was das ist? Vielleicht hat es jemand daheim, bei sich in der Spielkiste. Ja, möchtest du es laut sagen? Mhm, gell? Duplo-Klötzle. Natürlich jetzt nicht ganz technisch, kein Gerät, was man auseinanderbauen kann, aber zumindest kann man so ein paar Bausteine zusammenbauen. Und ich habe es mitgebracht, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Bild für unser Leben. Die Kinder bauen solche Klötzle, die Duplo-Bausteine, und eigentlich baut jeder Mensch in seinem Leben sein persönliches Lebenshaus. Wir bauen unser Leben, und zwar nicht mit Duplo-Steinen, sondern mit dem, was Gott uns mitgegeben hat. Jeder von uns hat so seine persönlichen Bausteine bekommen fürs Leben. Die Gaben und Fähigkeiten, das, was uns zu den Menschen macht, die wir sind. Und Nils Taufspruch, der erzählt davon, was für Bausteine Gott uns gibt. Da heißt es in Psalm 139, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wunderbar gemacht. Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns gerade diese Bausteine des Lebens mitgegeben hat, die wir haben. Was wir gut können, was uns ausmacht. Gewiss, wahrscheinlich geht es uns vor allem den Erwachsenen oft so, wir sehen das, was wir nicht haben. Wir sehen die Bauklötze im Leben der anderen, was da perfekt läuft und was bei uns vielleicht gar nicht so gut ist. Der Taufspruch von Nils, der lädt uns ein, dass wir drauf schauen, was Gott uns gegeben hat. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Dass ich nicht nur drauf schaue, was ist nicht perfekt und wo ist der andere besser, sondern dass ich schaue, was hat Gott sich dabei gedacht, mich zu dem Menschen zu machen, der ich bin. Und in der Taufe wird Nils und Jan heute ein Versprechen gegeben. Gott sagt, ich lasse dich nicht allein. Was auch geschieht, ich bin da, wir zwei gehören zusammen. Und Jans Taufspruch, der erzählt von diesem Versprechen. Da heißt es, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Gott behütet uns. Das meint nicht, dass im Leben alles perfekt läuft. Nein, wenn man jetzt die Bausteine anschaut, ihr Kinder wisst, was passiert, wenn das jetzt auf den Boden fällt. Dann fallen sie auseinander. Und ich glaube, im wirklichen Leben ist es manchmal auch so, dass wir das Gefühl haben, die Bausteine unseres Lebens, die fallen manchmal auseinander, weil manches einfach nicht gelingt im Leben, weil wir Niederlagen erleiden. Und Gott behütet uns, das meint nicht, dass er uns davor behütet und bewahrt, dass manches schiefläuft im Leben. Es wird nicht alles glatt laufen, im Leben vom Nils nicht und vom Jan nicht und in unserem Leben auch nicht. Aber Gott behütet uns, das heißt, er sammelt liebevoll die Bruchstücke unseres Lebens auf, wenn es runtergefallen ist, und setzt es wieder zusammen. Taufe bedeutet, es gibt immer einen Neuanfang im Leben. Unser Leben kann gar nicht so zerbrochen sein, dass Gott nicht noch was draus machen könnte. Egal, wie schuldig wir geworden sind, Jesus steht für uns ein und deshalb wird den Kindern nachher ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet zum Zeichen, sie gehören zu Jesus, dem Gekreuzigten. Gott schenkt uns unser Leben und er behütet uns. In der Taufe wird der Name der Kinder, wird unser Name mit Gott ganz eng zusammengebunden. Wahrscheinlich sind viele von uns getauft und ich frage mich, wissen wir das, dass unser Name ganz eng mit Gottes Name verbunden ist? Die Frage ist, ob wir diesem Gott vertrauen, ob wir sozusagen die Bausteine unseres Lebens ihm hinhalten und sagen, zeig mir, wie ich was Gutes draus bauen kann. Ich denke manchmal an die Duplosteine. Wie ist bei euch Kinder? Manchmal ist gut, dass die Mama und der Papa da sind und einem helfen zu bauen, oder? Vor allem, wenn man eine ganz große Mauer baut, die so wackelig ist. Oder wenn sie runterfällt, dann ist gut, wenn einer da ist, zu trösten. Wenn das schon bei den Eltern und den Kindern so ist, und wie viel mehr im richtigen Leben. Dass einer da ist, Jesus, der die Bruchstücke unseres Lebens aufsammelt und uns tröstet und der uns hilft, ein Leben zu bauen, das Bestand hat jetzt und für immer und ewig. Ich stelle es jetzt dahin, dann seht ihr Kinder das. Und das ist das Zeichen, was in der Taufe geschieht. Gott sagt, ich behüte dich und ich habe dein Leben dir geschenkt. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, was gut dazu passt. Das ist ein Tauflied von der Familie, vom Nils. Auch wieder aus dem roten Liederbuch. Volltreffer, wenn Sie es aufschlagen, die Nummer 963, die Strophen 1 bis 3.
Bist du voll, voll, voll Treffer, du bist wertvoll, ja du.
Und die Augen.
Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du gucken kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll. Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du.
Und die Ohren.
Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Ohren. Freu dich, dass du hören kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll. Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du.
Die Beine.
Wunderbar bist du gemacht mit deinen krummen Beinen. Freu dich, dass du laufen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll. Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir nun miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir sprechen über Jan und über Nils den Namen des dreieinigen Gottes aus. Ihr Name wird zusammengesprochen mit dem Namen von Gott. Die Taufe ist sowas wie ein Versprechen und auf dieses Versprechen geben wir Antwort, wenn wir Jesus vertrauen. Ich bitte nun Sie als Familie von Nils an den Taufstein zu kommen. Und natürlich die Kinder, die dabei sind, dürfen auch mit vorkommen.
Liebe Eltern und Paten von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Ja. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen, das wird bringen. Ich sehe, dass Sie mit dem Nils herkommen.
Nils Österle, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, so wie ich mich, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt zünden wir die Taufkerze von Nils an und die beiden großen Schwestern, die haben ihre Kerze auch mitgebracht. Und jetzt dürft ihr die auch anzünden und dann bitte ich sie einfach wieder an diese Stelle auf der Taufstein. Thank you.
gesagt, ich bin das Licht der Welt und wer nicht glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dafür stehen diese Taufkerzen. Und jetzt heften wir noch das Blatt von Nils an den Baum. Ich weiß nicht, wer das jetzt macht. Und dann bitte ich Sie als Familie auch wieder Platz zu nehmen. Wir heften es an und dann dürft ihr Kinder wieder hinsitzen.
Gut, wenn man noch ein Plätzchen findet. Wir warten einfach ab, bis es hängt. Ja, das ist gut. So, ich glaube jetzt, sehr gut, jetzt haben wir einen schönen Platz gefunden. Gut, vielen Dank. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, nachdem die erste Herausforderung gemeistert wurde. Und jetzt bitte ich die Familie vom Jan nach vorne zu kommen. Natürlich dürfen auch wieder die Kinder, die wollen, mit vorkommen. Und auch das Blatt vom Jan heften wir an den Baum. Ich glaube, der Jan hilft. Du bist ja so groß, du kannst beim Blatt hinheften helfen. Prima. Jetzt bitte ich Sie auch Platz zu nehmen und ich bitte die Paten nach vorne, die das Gebet mit uns sprechen werden für den Nils und für den Jan, und ich bitte Sie als Gemeinde, sich zu erheben.
Herr, unser Gott, wir danken dir für Nils. Du hast ihm das Leben geschenkt und hast ihn gesund zur Welt kommen lassen. Dafür können wir dir nur von Herzen Danke sagen. Danke, dass du Nils wunderbar gemacht hast. Wir staunen über dieses Wunder des Lebens. Begleite du Nils auf seinem Lebensweg. Lass ihn seinen Weg mutig und ohne Angst gehen im Vertrauen auf dich. Hilf, dass er darauf vertraut, dass du mit ihm gehst. Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir Nils an. Dir, dem guten Hirten, legen wir ihn in die Hände. Bewahre ihn vor allem Bösen. Wir bitten dich auch für seine großen Schwestern, Hannah und Emma. Behüte du sie, lege deinen Segen auf sie und auf die ganze Familie. Hilf uns als Eltern und als Paten, gute Wegbegleiter für Nils zu sein. Weil du mit uns gehst, können wir mutig und ohne Angst leben. Darauf wollen wir vertrauen. Wir legen unser Leben in deine Hände. Amen.
Herr, unser Gott, wir danken dir für Jan. Wir danken dir für alle Begabungen und Fähigkeiten, die du in Jan hineingelegt hast. Du kennst ihn ganz genau. Du kennst schon jetzt die Wege, die er gehen wird in seinem Leben, so wie du uns alle kennst. Du siehst uns ins Herz. Was sonst kein Mensch von uns weiß, du weißt es. Du liebst uns. Darüber können wir nur staunen und dir danken. Herr Jesus Christus, in deine schützenden Hände legen wir Jan. Behüte ihn vor allem, was ihm schadet. Lass ihn gesund und fröhlich aufwachsen. Hilf, dass er dir vertraut in seinem Leben und dir nachfolgt. Stell ihm Menschen zur Seite, die ihn begleiten und für ihn da sind. Segne du seine Eltern. Gib ihnen Liebe, Geduld und einen achtsamen Blick für Jan. Hilf den Paten, für Jan gute Begleiter auf seinem Lebensweg zu sein. Amen.
Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Und wir singen jetzt ein Lied, was die Kinder vom Krabbelkreis kennen. Und dazu brauchen Sie Ihr Liedblatt. Vielleicht für manche ein nicht ganz bekanntes Lied. Ich freue mich, dass das Musikteam heute da ist und uns begleitet. Wir singen gemeinsam dieses Lied, probieren es einfach. Und bei diesem Lied verabschieden wir die Kinder von der Kinderkirche und wünschen euch einen guten Kindergottesdienst.
Wir singen den ersten Vers mal vor. Wer es kann, soll bitte gleich mitsingen.
Du hast die Sonne gemacht und das war wirklich gut. Du hast den Mond gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür. Du hast den Tag gemacht und das war wirklich gut. Du hast die Nacht gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür. Das alles war deine Idee und keiner macht dir was nach. Aus Liebe zu uns hast du die Welt so schön gemacht.
Du hast die Sonne gemacht und das war wirklich gut.
Du hast den Mond gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür.
Du hast den Tag gemacht und das war wirklich gut.
Du hast die Nacht gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür. Das alles war deine Idee und keiner macht dir das nach. Aus Liebe zu uns hast du die Welt so schön gemacht.
Du hast das Land gemacht und das war wirklich gut.
Du hast das Meer gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür.
Du hast das Gras gemacht und das war wirklich gut.
Du hast den Baum gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür. Das alles war deine Idee und keiner macht dir das nach. aus Liebe zu uns hast du die Welt so schön gemacht.
Du hast den Hasen gemacht und das war wirklich gut.
Du hast die Maus gemacht und das war wirklich gut. Du hast auch uns gemacht und wir loben dich dafür.
Du hast den Elefant gemacht und das war wirklich gut.
Du hast die Giraffe gemacht und das war wirklich gut.
Du hast auch uns gemacht und
wir loben dich dafür. Das alles war deine Idee und keiner macht dir das nach. Aus Liebe zu uns hast du die Welt so schön gemacht.
Du hast die Mama gemacht und das war wirklich gut.
Du hast den Papa gemacht und das war wirklich gut.
Du hast auch uns gemacht und
wir loben dich dafür.
Du hast den Jan gemacht und das war wirklich gut.
Du hast den Nils gemacht und das war wirklich gut.
Du hast auch uns gemacht und
wir loben dich dafür. Das alles war deine Idee und keiner macht dir das nach. Aus Liebe zu uns hast du die Welt so schön gemacht.
Prima, dass Sie mitgemacht haben bei dem Lied, dass es so toll geklappt hat. Danke ans Musikteam. Der Predigtext für heute, der steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 1. Ich lese die Verse 18 bis 25. Da schreibt der Apostel Paulus: Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit, aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht: Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts mehr übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo sind die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Obwohl sich die Weisheit Gottes in dieser Welt zeigt, hat die Welt mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, mit Hilfe einer Verkündigung, die als Dummheit erscheint, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Doch für alle, die Gott berufen hat, ob es Juden sind oder Griechen, ist Jesus Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, gewinnen will wahrscheinlich jeder, oder? Also zumindest, wenn ich heute Abend das Spiel ansehe von Deutschland, dann möchte ich schon, dass die gewinnen. Weil ich finde, wer sagt, dabei sein ist alles, naja, ich finde, bei der EM geht es schon um viel. Und gewinnen will jeder wahrscheinlich nicht nur im Spiel oder im Fußball, sondern wenn Sie an Ihr eigenes Leben denken, gewinnen will man schon, oder? Im Beruf will man irgendwie gewinnen, man will nicht der letzte Verlierer sein. Die Schüler, die da sind, die Konfis, gewinnen wollt ihr ja auch irgendwie. Eine gute Note oder zumindest, dass der Lehrer euch ganz gut findet. Gewinnen will man auch so im Alltag des Lebens. Freunde gewinnen vielleicht und nicht allein dastehen. Also, gewinnen will wahrscheinlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise. Und dieser Apostel Paulus hier, der hier schreibt, der steht für eine Botschaft von einem, der eigentlich auf der ganzen Linie verloren hat. Er steht für diese Botschaft vom Kreuz. Wie sagt das? Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkündigen Jesus Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Eigentlich doch seltsam, oder? Dieser Apostel Paulus verkündet eine Botschaft, über die die einen lachen und die anderen regen sich auf. Also, wenn man dran denkt, wie ein Vertreter einer Firma arbeiten muss, der muss anders arbeiten. Diejenigen von Ihnen, die selber so arbeiten als Vertreter, die wissen das. Wenn ich für ein Produkt stehe, dann muss ich bei dem Produkt das möglichst gut verkaufen. Und wenn meine Kunden drüber lachen oder sich aufregen, dann habe ich eigentlich verloren. Und dieser Apostel Paulus, der steht zu seinem Produkt. Der verkündet die Botschaft vom Kreuz von Jesus. Warum nur? Er spricht nicht irgendwie von Gott, sondern von Jesus, und zwar von dem, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und es war damals wirklich für jüdische Menschen ein Anstoß. Die haben sich darüber geärgert, denn in der jüdischen Tradition galt das Kreuz als das Zeichen eines Verlierers. Das stand schon in der Bibel im 5. Buch Mose: Wer am Holz hängt, den hat Gott verflucht, dem hat Gott den Rücken gekehrt. Und darum, wie können die Christen denken, dieser, der am Kreuz hängt, ist Gottes Sohn? Das Kreuz ist doch das Zeichen für einen Verlierer, dem Gott den Rücken gekehrt hat. Und für die Römer und Griechen damals war das Kreuz pure Dummheit. Es gab einen römischen Redner, Cicero, der hat mal gesagt, allein das Wort Kreuz, das ist was ganz Schändliches, das darf man nicht mal aussprechen. So wie wir unseren Kindern bei manchen Ausdrücken sagen, das sagt man aber nicht, zumindest bei uns nicht. So war das bei den Römern, das Wort Kreuz, das nimmt keiner in den Mund. Das ist das Zeichen für Verlierer, für den Abscham der Gesellschaft. Und Paulus spricht gerade das von dem, was man nicht erwähnen darf, vom Kreuz von Jesus. Er hätte es doch einfacher haben können, oder? Er hätte doch irgendwas von Gott erzählen können und keiner hätte sich aufgeregt. So wie es ein Pfarrer mal erzählte, dass er bei einer feinen Kaffeerunde eingeladen war und eine feine Dame kam zu ihm und hat gesagt, Sie haben so schöne Predigten, Sie sind so ein guter Pfarrer, aber warum müssen Sie immer von Jesus sprechen, von diesem Gekreuzigten? Und der Paulus gibt gleich zu Beginn seines Predigtextes eine Antwort, warum er für dieses Produkt steht und warum er das sich nicht abbringen lässt. Wie hat er es gesagt? Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Wir, die wir gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Es geht also um viel, um gerettet sein oder verloren sein, um alles oder nichts. Paulus denkt an diesem Kreuz von Jesus, entscheidet sich, ob ein Leben verloren ist oder gerettet für immer und ewig. Was meint der Paulus damit? Wenn man was verliert, das wissen Sie, wie das ist. Wenn man fieberhaft nach was sucht und man weiß, ich habe es irgendwo hingelegt, aber es ist leider untergegangen. Wenn ich ans Verlieren denke, dann fällt mir ein Erlebnis aus meiner Kindheit ein. Wir hatten damals für unser Familienauto 2 Autoschlüssel. Und der eine Autoschlüssel, der war plötzlich verschwunden. Mein Vater ist ein sehr impulsiver Mensch und da kann man sich vorstellen, wie der sich mächtig aufgeregt hat und gleich überlegt hat, welches der Kinder jetzt diesen Autoschlüssel da versteckt hat. Meine Mutter in ihrer besonnenen Art hat halt angefangen zu suchen und zu suchen und wir Kinder mussten mithelfen zu suchen. Nichts. Man sagt manchmal, das Haus verliert nichts, aber unser Haus hat damals den Autoschlüssel verloren und er ist nie mehr aufgetaucht. Was für eine Katastrophe. Schon einen Gegenstand zu verlieren ist schlimm und wir wissen, noch schlimmer ist es, wenn man einen Menschen verliert. Nicht nur, weil er stirbt, sondern wenn man den Kontakt zu einem Menschen verliert. Vielleicht wissen Sie, wie das ist, wenn die Beziehung zu einem Menschen verloren geht und man redet nicht mehr miteinander und man geht sich aus dem Weg und man weiß, eigentlich sollten wir wieder miteinander sprechen. Und die Beziehung ist verloren gegangen und das eigene Herz, das blutet. Ein Gegenstand zu verlieren ist schlimm und den Kontakt zu Menschen zu verlieren, das ist noch schlimmer. Und jeder, der das erlebt hat, der weiß, wie schlimm das ist, wenn das Herz blutet und man denkt, die Beziehung ist nicht mehr da. Und vielleicht ahnen wir jetzt, was der Paulus meint. Er sagt, wir Menschen sind für Gott verloren gegangen. Er hat uns das Leben geschenkt, er hat uns zu den Menschen gemacht, die wir sind. Und eigentlich sollte man meinen, zu Gottes Haus gehören wir und Gottes Haus verliert nichts. Aber wir sind verloren gegangen für diesen Gott. Das ist es, was der Paulus meint, dass der Kontakt zu Gott verloren gegangen ist, weil jeder seinen eigenen Weg geht. Und das gilt für alle Menschen, für die, die in Anspruch nehmen, fromm zu sein, und für die anderen gilt es auch. Jeder hat den Kontakt zu Gott verloren, weil in der Tiefe unseres Herzens wir nicht Gott vertrauen, sondern uns selber. Und weil wir uns manchmal verlieren im Neid und in der Bitterkeit und in dem, dass man immer auf die anderen schaut und wir verlieren uns in Sorgen und Ängsten und nur bei Gott kommt unser Herz zur Ruhe. Und das Kreuz von Jesus bedeutet nun, dieser ewige Gott sucht den Kontakt zu uns. Er hat sich auf den Weg gemacht, um uns zu suchen. Und anders als beim Autoschlüssel damals bei uns, den haben wir nicht mehr gefunden. Gott findet uns. Dafür steht dieses Kreuz von Jesus. Und darum kann der Paulus nicht einfach ruhig sein vom Kreuz, weil er weiß, als Jesus am Kreuz stirbt, da findet uns Gott. Da erlebt Jesus selber, was es heißt, verloren zu sein. Vielleicht kennen Sie das, was Jesus am Kreuz schreit. Da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus tritt da wohl an unsere Stelle. Er hat erlebt, was es heißt, den Kontakt zu Gott zu verlieren. Jesus hat das auf sich genommen, was zu unserem Leben gehört, was man nicht gut machen kann. Vielleicht kennen Sie das auch. Dinge, die man am liebsten rückgängig machen wollte, wo man nicht loskommt davon. Wo man den Kontakt zu Menschen verloren hat und zu Gott und zu sich selber. Und das trägt Jesus am Kreuz. Dafür steht er ein. Am Kreuz nimmt Jesus alles auf sich an unsere Stelle, wo wir verloren sind, damit wir gefunden sind für immer und ewig. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als Dummheit. Wir, die wir gerettet werden, erfahren sie als Gottes Kraft. Also, der Paulus schweigt nicht davon vom Kreuz, weil er merkt, da steckt eine Kraft drin, die mein Leben verändern kann. Eigentlich doch wirklich seltsam, oder? Dieses Kreuz als Zeichen des Verlierers wird zu einem Symbol der Kraft. Was ist jetzt diese Kraft, von der Paulus spricht? Vielleicht so, das Kreuz von Jesus sagt zu uns, du musst mit deinem Leben nicht allein zurechtkommen. Du musst nicht mal allein zurechtkommen mit dem, was schiefgelaufen ist. Mit dem, was du nicht mehr gut machen kannst. Und ich glaube, wer sein Leben ehrlich ansieht, der merkt manchmal, was schiefgelaufen ist. Zumindest ich merke es. Wo wir merken, da habe ich manches nicht richtig gemacht. Da bin ich schuldig geworden an Gott und an Menschen. Aber klar, keiner will gern so die dunklen Stellen des Lebens anschauen. Das kommt mir so vor wie in der Schule in Oberiflingen. Ich habe da Rallye-Unterricht Dienstagmorgens und der Rallye-Unterricht ist vor der großen Pause und danach. Und in der großen Pause, da ist der Schulhof gefüllt und es vergeht keine Pause ohne Streit. Und wenn ich dann als Lehrer hinkomme und wenn ich dann sage, was war jetzt hier? Sie wissen, was die Antwort kommt, dann sagt man, ich war es nicht, das war der andere. Und ich glaube, im Leben ist es immer so, nicht nur bei den Kindern, sondern bei uns auch, ich war es nicht, das war der andere. Es mag aber Momente im Leben geben, wo man merkt, und ich war es doch. Und wie komme ich damit zurecht, dass ich es war? Und da steht dieses Kreuz von Jesus dafür. Das, was wir nicht gut machen können, das nimmt Jesus auf sich. Das, was wir nicht rückgängig machen können, dafür tritt er ein. Er steht ein für uns am Kreuz. Was für eine Freiheit. Wenn Jesus einsteht für mich, dann kann ich zu mir selber stehen. Dann kann ich sagen, ja, ich war's, weil er doch für mich einsteht. Ich kann zugeben, dass ich nicht immer der Gewinner bin, dass ich nicht alles richtig mache. Was für eine Hoffnung auch für alles, wo man im Leben manchmal so unsicher ist, was man richtig machen soll. Kennen Sie das auch? Dass man manchmal im Nachhinein denkt, habe ich es jetzt richtig gemacht mit diesem Menschen? Oder hätte ich was anders machen sollen? Es geht einem vor allem so, wenn man Menschen auf der letzten Wegstrecke des Lebens begleitet. Wenn jemand gestorben ist. Im Nachhinein fragt man sich, habe ich jetzt genug getan? Habe ich es richtig gemacht? Und selbst wenn man nach bestem Wissen und Gewissen Menschen begleitet, manchmal kommen die bohrenden Fragen. Dass man sagt, und war es jetzt gut? Das Kreuz von Jesus sagt uns, es steht ein anderer ein für dich. Auch für das, wo wir so unsicher sind, was richtig ist. Wir können ein Stück weit gelassener mit dem umgehen, wo wir nicht wissen, was richtig ist im Leben. Weil wir vielleicht alles Jesus geben können und sagen, Jesus, ich weiß nicht, ob es richtig war. Nimmst du stehst ein für mich. Und darum hilf mir, all das jetzt loszulassen, diese bohrenden Fragen, dass ich es dir geben kann und selber frei wird. Vielleicht merken wir, was der Paulus hier meint, dass die Botschaft von Jesus Kraft hat, unser Leben zu verändern. Wenn einer einsteht für mich, dann kann ich freier leben und gelassener. Und diese Botschaft vom Kreuz sagt uns vielleicht noch was, nämlich, du bist nicht allein, auch wenn du dir vorkommst wie der letzte Verlierer. Als Jesus da am Kreuz hängt, da ist er dieser Verlierer. Alle lachen über ihn. Und Paulus verkündet diese Botschaft von einem, wo die einen sich nachher aufregen und sagen, wie kann der nur vom Kreuz reden? Und die anderen lachen einfach nur. Gott selber hat es erlebt, was es heißt, sich wie ein Verlierer zu fühlen. Und wir reden ja oft von Gott als dem Herrscher der Welt, dass er allmächtig ist und alles kann. Und es stimmt ja auch, aber er ist keiner, der über den Dingen steht, sondern einer, der weiß, wie es sich anfühlt, sich als Verlierer zu fühlen. Wenn das stimmt, was heißt es für uns?
Vielleicht kennen Sie das, ich kenne das, wenn man in Momenten des Lebens sich vorkommt, als ob man der letzte Verlierer ist. Dann fühlt einer mit uns, Jesus. Und wenn ich das Gefühl habe, ich stehe am Rand, dann steht einer mit mir am Rand, Jesus, weil er es erlebt hat. Und vielleicht sind es ja oft gar nicht die großen Dinge, die uns das fühlen lassen, Verlierer zu sein, sondern die kleinen. Wenn ich im Berufsgefühl habe, der Kollege überholt mich immer. Oder wenn ich vielleicht für die Familie daheim zuständig bin und ich habe das Gefühl, die andere Mutter, die kriegt alles auf die Reihe. Die Familie und den Haushalt und den Beruf auch noch. Und wer bin ich? Oder wenn ich die anderen sehe und denke, denen gelingt so viel und ich bin nur der Verlierer. Da merken Sie, das sind die kleinen Dinge im Leben, die einem manchmal zu schaffen machen. Und wahrscheinlich könnte jeder von uns jetzt seine eigene Verlierergeschichte erzählen. Jesus fühlt, was wir fühlen. Das sagt uns das Kreuz. Bei den großen Dingen und bei den kleinen. Und darum ist dieses Kreuz unsere Rettung. Wir verkündigen Christus als Gekreuzigten. Das ist Gottes Kraft und Weisheit. Was gibt uns Kraft und Weisheit, unseren Weg zu gehen? Was gibt uns die Kraft, mit dem umzugehen, wo ich mich als Verlierer fühle? Und was gibt uns die Weisheit, mit dem umzugehen, wo ich auf der Gewinnerseite bin? Jesus ist Gottes Kraft und Weisheit. Er kann mir die Kraft geben, mit dem umzugehen, wo ich mich als Verlierer fühle, weil ich weiß, er ist mit mir da mittendrin. Und er kann mir helfen, damit umzugehen, wo ich der Gewinner bin, weil ich dann merke, das ist ja gar nicht alles mein Verdienst. Es ist sein Geschenk, meine Gaben und Fähigkeiten. So wie wir es beim Taufspruch vom Nils gehört haben, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wer das weiß, der kann auch gelassen mit seinen eigenen Siegen umgehen, mit dem Erfolg. Weil ich weiß, ich muss das nicht vor mir hertragen und mir was drauf einbilden. Ich kann einfach Danke sagen. Liebe Gemeinde, vielleicht verstehen wir jetzt, warum der Paulus diese scheinbare Verliererbotschaft vom Kreuz so hochhält. Und ich hoffe, dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass diese Botschaft von Jesus unser Herz anrührt. Amen. Wir beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Jesus, ich danke dir, dass du auf der Seite der Verlierer stehst und auf der Seite der Gewinner. Wie gut ist es, das zu wissen, dass du mit uns fühlst, wenn wir uns vorkommen, am Rand zu stehen und dass du einstehst für uns. Hilf, dass uns das frei macht und gelassen zu leben. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir haben viele Kinderlieder gesungen. Jetzt singen wir ein altes Kirchenlied, was das in Worte fasst. Das Wort vom Kreuz, ich weiß, woran ich glaube, 357, 1 bis 4.
Wir beten, ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden. Es mag eine Botschaft sein, über die man vielleicht lachen kann oder über die man sich ärgert. Wir danken dir, dass da so viel Kraft drin liegt für unser Leben. Dass du einstehst für uns, dass wir zu uns selber stehen können und gelassener und freier leben können. Und wir danken dir, dass du bei uns bist in den Verlierermomenten unseres Lebens und dass wir dir Danke sagen können, wenn wir auf der Gewinnerstraße gehen. Herr, lass uns Menschen sein, die dir vertrauen. Und hilf, dass diese Botschaft vom Kreuz unser Leben frei macht und fröhlich und gelassen. Herr, wir bringen dir unsere Welt mit all den Menschen, die leiden und sterben, die im Krieg leben und in Gewalt. Erbarm du dich. Wir wissen oft nicht, was wir tun sollen. Wir können nur dir unsere Welt in die Hände legen. Und zeige uns, wo wir mithelfen können, dass es gerechter zugeht und friedlicher. Herr, wir bitten dich für die Mächtigen unserer Welt, dass sie das Einsehen haben und den Willen zum Frieden. Wir bitten dich für die Menschen, die auf der Flucht sind. Hilf, dass Mittel und Wege gefunden werden, ihnen Heimat zu geben. Herr, wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, für die Menschen hier in unseren Orten. Wir bitten dich für die, die fröhlich sind und denen es gut geht, dass sie erkennen, dass es ein Geschenk aus deiner Hand ist. Und wir bitten dich für die, die keine Hoffnung haben, die krank sind. Wir bitten dich, dass uns die Augen füreinander aufgehen und dass wir diese Menschen sehen und dass sie einen Menschen haben, der sich um sie kümmert. Und wir legen sie an dein Herz. Herr, du weißt auch, was uns beschäftigt im Blick auf unser eigenes kleines Leben. Unsere Sorgen kennst du und das, was uns freut. Du weißt, was in dieser Woche auf uns wartet. Wir wissen es nicht. Lass uns Menschen sein, die dir vertrauen und die an deiner Hand gehen. Alles, was uns bewegt, vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir wollten jetzt eigentlich gemeinsam ein neues Lied singen vom Beamer. Jetzt werden wir es als Vortragsstück hören. Die Frau Schwab schaut mich schon ganz erschrocken an. Wir waren selber erschrocken. Vielleicht haben Sie es gemerkt. Vor dem Gottesdienst sind wir ganz aufgeregt rumgesprungen. Irgendwie hat die Technik uns verlassen. Technik, die entgeistert. So ist jetzt halt. Wir werden uns erfreuen an diesem Stück Mittelpunkt des Lebens. Eigentlich geht es darum, dass Jesus der Mittelpunkt im Leben sein kann. Wir können uns darauf freuen, dass uns das vorgespielt wird. Ich hätte gern mit Ihnen mitgesungen. Wir hoffen, dass wir den Fehler irgendwann finden. Zum Glück gibt es manchmal auch noch Gesangbücher, die man in der Hand haben kann.
Wer es kann, doch trotzdem mitsingen.
Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir, königlich, königlich, strahlt dein Licht, du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Führst du mich hin zu deinem Licht, ich darf bei dir sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre.
Vielen Dank ans Musikteam, danke fürs Spielen, Begleiten und für die Flexibilität jetzt auch am Schluss. Herzlichen Dank fürs Opfer vom letzten Sonntag. Das Opfer, was Sie heute anlegen, ist für IFJUCO bestimmt. IFJUCO bedeutet Iflinger Jugendkooperation. Da finanzieren wir eine Stelle in der Jugendarbeit in Iflingen. Schön, wenn Sie als Schopflocher das auch mit unterstützen. Ich möchte ganz herzlich einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr auf dem Haslochhof, Erntebitt-Gottesdienst für die ganze Gemeinde Schopfloch, Ober-, Unteriflingen, Mittelbronn, Dettlingen. Der Posaunenchor wird dabei sein, der Kindergarten, der Zitterchor. Und wie immer gibt es danach auch was zu essen. Wäre schön, wenn wir uns nächste Woche 10.15 Uhr auf dem Haslochhof sehen. Ihnen als Tauffamilien wünsche ich einen guten und schönen Tag. Vom Wetter her scheint es ja zu passen. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten mit dem Lied Verleih uns Frieden gnädiglich 421. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Geht in diesen Tag als Gesegnete Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.